Herzlich willkommen und hallo im Interview mit Marcel Keller von Artistify. Und das ist für mich ein sehr besonderes Video und Interview, wie ich finde, weil das erste Mal tatsächlich jemand ist von Seiten eines Musik- oder Digitalvertriebs, mit dem wir quasi über ganz, ganz wichtige und ganz spannende Themen auch sprechen werden. Ich habe Marcel tatsächlich kennengelernt vor, ich lass mich nicht lügen, es waren 3 oder 4 Wochen und wir haben ganz, ganz coole Gespräche einfach auf locker geführt, ohne große Absicht dahinter, uns einfach mal kennengelernt und sein Ruf eilt ihm voraus. Es ist ein wahnsinnig bodenständiger, cooler Typ, der zufälligerweise, scheint es fast, aber das darf er gleich selber noch ein bisschen erzählen, irgendwie in die Musikindustrie reingerutscht ist. Nicht ganz so zufällig, aber wir werden sehen. Und dort sein Unwesen treibt, genauso wie ich. Und ich finde, dass, das kann er mal später selber nochmal bestätigen, aber ich finde, dass unsere Einstellungen sich auf viele Dinge sehr stark ähneln. Und er hat vor allem ein Modell, wie er als Digitalvertrieb arbeitet, das unglaublich sympathisch ist und wie ich finde, unglaublich richtig. Und zwar, man glaubt es kaum, aber er ist einer der wenigen, ich glaube, der wirklich auch der Einzige. Ich sage es einfach, wie es ist. Er ist der Einzige, der wirklich einen Digitalvertrieb führt, wo der CEO und der the man himself tatsächlich auch Rede und Antwort steht, für jegliche Art von Anfragen und für jegliche Art von Hilfe von allen seinen Artists, ohne dabei ein extra 1000 super Premium-Paket dafür zu verkaufen und den Leuten wirklich Rede und Antwort zu stehen und ihnen auch zu helfen, wo man kann und wo er kann. Und das geht wahrscheinlich, und das kann er auch wieder selber erzählen, wahrscheinlich auch darüber hinaus, was ein klassischer Digitalvertrieb so macht. Und genau das, finde ich, ist sein Gold wert. Und darüber möchte ich mit ihm sprechen, aber auch über viele andere Dinge. Deswegen heiße ich ihn einfach direkt einfach mal willkommen. Also, lieber Marcel, wir nehmen dich jetzt wahr. Grüß dich. Willkommen. Schön, dass du hier bist und dass wir sprechen können.
Ja, moin moin, wie man so schön in Hamburg sagt. Ne? Danke für die netten Worte.
Sehr, sehr gern. Schön, dass du Zeit hast. Und ich habe dich schon vorgewarnt, es gibt eine Frage, die ich jedem stelle, ob jetzt Artist, ob Manager oder in deinem Fall eben jemand vom Digitalvertrieb. Warum machst du das? Warum stehst du jeden Tag auf und setzt dich jeden Tag an diesen Schreibtisch? Und warum tust du dir das alles an?
Ja, hauptsächlich, weil ich selber in der Kunstbranche, sage ich jetzt mal, tätig bin, lange Schauspieler werden wollte und diesen Markt oder diese Märkte sehr spannend fand. Mhm. Natürlich bin ich größtenteils auch, wie du selbst schon gesagt hast, ein wenig reingerutscht in das Ganze. Und ja, die Gesamtidee, die ich habe oder wo ich noch hin möchte, da bin ich auch noch nicht lange, also das ist noch ein weiter Weg. Da war der Musikvertrieb eben auch die beste Möglichkeit, finanziell sich ein bisschen zu stabilisieren, um wieder investieren zu können, weil es ist eine relativ einfache Geschichte, die keine großen Regeln braucht, sage ich mal. Und ja, somit, man lernt ja auch jeden Tag spannende neue Leute kennen. Jeder hat seine Wehwehchen, jeder hat seine Wünsche und man ist jeden Tag mit einer neuen Herausforderung. Ja, hat jeden Tag eine neue Herausforderung und das macht es schon sehr spannend, sehr umfangreich auf jeden Fall. Und das, ja, da hat man dann schon Bock, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, mal gucken, was du heute wieder im Postkasten hast, welche Probleme du heute wieder lösen darfst und ob sie zu lösen sind.
Ja. Geht mir ähnlich. Sehr, sehr schön. Du hast gerade gemeint, dass ein Digitalvertrieb eigentlich relativ einfach ist. Was macht denn genau eigentlich ein Digitalvertrieb einfach und es würde ja jeder machen, wenn es einfach wäre. Was macht ein Digitalvertrieb schwer?
Ja, stimmt. Also einfach war vielleicht ein bisschen zu oberflächlich genannt. Vom gesamten Musikmarkt her, wenn man alle Sachen, die man jetzt im Musikmarkt machen kann, mal betrachten würde, dann ist der Musikvertrieb in dem Sinne die einfachste Variante, weil es schon Partner gibt, an die man sich wenden kann, über die man eventuell seinen eigenen Vertrieb laufen lassen kann. Wo man dann eben nur Prozente abgibt oder es gibt Lizenzpartner, die einfach schon das komplette Angebot von den Stores anbieten. Das heißt, man kann mit einer Vertragsunterschrift und ein bisschen Erfahrung in Sachen Programmierung im Grunde sofort losstarten. Das könnte zum Beispiel ein Punkt sein, das dann schwer macht, wenn man es nicht kann. Ne? Mhm. Das Programmieren meine ich jetzt. Ja, es ist natürlich eine Art Verantwortung, deswegen. Es könnte jeder damit anfangen, aber es ist natürlich nicht ganz so einfach im Sinne von, dass man eben viel Verantwortung tragen muss, dass man viel mit den Stores auch in Kommunikation gehen muss, dass man Ansprechpartner braucht und dass man eben für alles offen sein muss. Und das kann, glaube ich, einem schon, da kann man an die Grenzen kommen. Das merke auch selbst ich immer, dass man da, wenn man, ich glaube, das muss man, kann man, oder das kann sich jeder denken, dass wenn man ein, wenn man mit großen Unternehmen zu tun hat, die zum Beispiel in der Börse sind, ja, was soll ich da sagen? Die sind nicht so einfach. Also die sind manchmal komplizierter als Musiker und Musikerinnen, finde ich.
Ja.
Was ich nicht halten soll, dass Musiker und Musikerinnen kompliziert sind, aber sie haben halt alle ihre extra Wünsche, ne? Und dann kommt man an seine Grenzen.
Ja. Verstehe ich. Das heißt also, als Musikvertrieb bist du ja genau zwischen, ne, den DSPs, also den ganzen Plattformen, wo man Musik hören kann, und auch den Social-Media-Plattformen, darf man oft nicht vergessen, dass die ja auch mit dazu zählen, und den Künstlern selbst. Das heißt, du bist ja hier so ein Mittler auch. Also inwiefern, nicht nur ein technischer, sondern vielleicht sogar auch ein inhaltlicher Mittler. Wie siehst du da jetzt deine Rolle, ganz in speziellen Bezug auf Artistfire, aber auch generell die Rolle von Digitalvertrieben und auch die Verantwortung, die du auch gerade genannt hast? Und wie ist da so die Dynamik? Und ist es so, wie man sich vorstellt, dass du dann einen direkten Draht zu Spotify, zu Apple Music und zu den ganzen Ansprechpartnern hast? Oder wie genau läuft die Kommunikation da?
Genau, also das ist natürlich immer bei jedem Musikvertrieb unterschiedlich. Ich kann jetzt, wie gesagt, von Artify sprechen. Da ist es so, dass Ansprechpartner da sind, die für uns auch speziell zuständig sind, die sich dann auch um Probleme kümmern. Es gibt natürlich auch Techniken, die schon für Vertriebe bereitstehen, wo man dann Probleme lösen kann, die dann vom System automatisch übernommen werden. Zum Beispiel, dass Tracks hin und her geschoben werden, die da nicht hingehören. Falsches Profil oder so. Ich glaube, das ist da so ein typischer Standard, den kennen viele. Ja, es gibt auch, also Vermittler, ja, ne, also man ist ja so man ist ja sozusagen eigentlich die Schiene, damit man überhaupt an Spotify und Co. herantreten kann. Mhm. Man hat das ja auch schon versucht vor einigen Jahren mal, dass Spotify, dass man über Spotify direkt selbst hochladen kann. Das hat Spotify mal versucht, das ist gescheitert, weil es ist dann in der Musikbranche, und das ist vielleicht auch zu der Frage vorher nochmal zu erwähnen, der Punkt Schwierigkeit, als Vertrieb übernimmt man im Namen des Stores, also beziehungsweise, nee, sagen wir im Namen von Artistfy oder vom Vertrieb gegenüber den Stores, übernimmt man Verantwortung, dass das, was hochgeladen wird, auch alles korrekt ist, dass die Rechte geklärt sind, dass die Urheberrechte geklärt sind. Und wir Vertriebe, wir sind ja ein Massengeschäft, das muss man ja zugeben, auch wenn man sich dann einzeln rauspickt und die dann etwas intensiver unterstützt, weil sie eben auch verdient haben oder weil sie die Qualität dazu haben, gehört halt auch dazu, dass im Massengeschäft das halt mit AGBs oder einfachen Verträgen dann einfach abgewunken wird. Das heißt, du bist verantwortlich als Künstler oder Künstlerin. Mhm. Und wir sind nicht haftbar. Das weiß der Store in dem Moment nicht. Das wissen die schon, aber das ist denen dann auch egal, ne, weil solange nachher alles korrekt ist, ist es ja auch richtig. Und dann stört es ja auch keinen. Aber so, das ist jetzt so die. Und was man auch dazu erwähnen kann, ist natürlich, dass man auch an sich Wissen weitergibt an die Künstler und Künstlerinnen, was natürlich dann gerade für verschiedene Bereiche auf dem Musikmarkt wichtig sein kann, um dann auch mehr Reichweite zu erlangen. Oder so. Und da ist natürlich das Basiswissen in Sachen Vertrieb schon mal nicht verkehrt, weil das ist ja das Erste, wo es überhaupt hingeht.
Ja.
Damit es erstmal überhaupt überall verfügbar ist, ne?
Sehr geil. Gib uns doch mal kurz so ein Roundhouse-Kick, was so quasi das Basiswissen um genau diese Themen angeht.
Ja, also das Basiswissen ist, also wenn man mal mit dem Upload anfängt, wenn man Musik grundsätzlich hochladen will, dann muss man sich als Künstler und Künstlerin auf jeden Fall damit beschäftigen, dass man seine Metadaten, also all diese Informationen wie Texter, Komponisten etc., dass man diese auch im richtigen Format angibt. Das machen viele leider gar nicht. Also dass viele Stores hier Regeln vorgeben, so und so muss es sein. Dann wird eben nur der Künstlername reingehauen als Texter und das geht dann gar nicht. Und dann wundert man sich, warum ist das Ding jetzt nicht rausgegangen? Warum ist da eine Fehlermeldung und sowas? Also ich kann nur persönlich auch den Tipp geben, dass dieser Gedanke, ich mache Musik und es soll jetzt einfach online gehen, das haben ja viele als Einstellung,
ja,
dass man hier ein bisschen klarer denkt und sich vorher informiert. Also dass man bei dem Vertrieb seiner Wahl, wie bei uns auch, da ist es auch über den Hilfsbereich möglich, gerne auch telefonisch, weil wir sind ja auch telefonisch erreichbar, einfach nachfragt, wenn man sich unsicher ist, woran habe ich jetzt, ne, also wie muss ich das jetzt machen? Also das Erste. Das, man muss sich also beschäftigen. Das machen viele leider nicht. Und dann ändert es halt mit einer Fehlermeldung und es dauert länger, bis hochgeladen ist. Natürlich, ganz wichtig, machen leider auch nicht alle, weil es, glaube ich, durch die sozialen Medien auch, durch dieses, man kann alles hochladen, nicht mehr so ernst genommen wird, sind natürlich die Urheberrechte, sind natürlich, und da werden manchmal Details vergessen. Also mal abgesehen davon, dass heutzutage ja lauter Beats überall gekauft werden und reingedingst werden, was muss ich denn eigentlich anklicken und darf ich das überhaupt und wo geht die Kohle nachher hin und ist es dann überhaupt meins? Da sind sehr viele sehr unwissend. Also sie beschäftigen sich aber auch nicht damit. Erst wenn es dann passiert ist, dann wird gefragt und dann meistens ist es dann eher schon gut. Warum ist mein Song jetzt nicht bei Instagram? Ja, hätte mal lesen sollen vorher. Mhm. Oder eben auch, wie gesagt, so kleine Details, zum Beispiel bei Bildern, wie gesagt. Ich glaube, da sind die Social Media ganz weit vorne, weil sie das so in uns reingedrückt haben. Man kann alles hochladen. Ist halt, du kannst halt auch nicht alles als Cover nehmen. Ja? Mhm. Aber wenn du jetzt eine Marke da reinhaust, dann ist das eben
bisschen schwierig.
Geht das nicht, ne? Und das sind so Sachen, da muss man sich als Musiker und Musikerin schon mit beschäftigen, dass man einfach das, und das muss man dann auch in den FF kriegen damit, dass man das nicht immer wieder macht. Dann gibt nämlich solche, denen wird es dann mitgeteilt und dann machen sie beim nächsten Produkt den gleichen Fehler nochmal, weil es einfach nicht hängen geblieben ist.
Gibt es dann auch Strikes dafür und dann auch Ausschlüsse dann auch überhaupt auf Kontoebene, wenn man dann zu weit geht bei diesen Themen? Also einmal ist keinmal, aber wenn das...
Jein, würde ich jetzt so nicht sagen. Also es muss dann schon sehr schwer sein, als wenn ein krasser Rechteverstoß ist, dann kann es passieren. Dann muss aber schon von einem Store muss das dann schon klar ausgehen, dass jemand eine Meldung gemacht hat. Wenn natürlich einer auch nach einem Jahr immer noch nicht kapiert, was Sache ist, dass Gott sei Dank noch nicht vorgekommen ist, also irgendwann hat es dann jeder drauf, dann kann es auch sein, dass auch selbst von Artist-Seite gesagt wird, das kostet uns mehr Zeit und Arbeit, die woanders hin. So, ne? Also das wird Gott sei Dank noch nie passiert, aber wir wollen es auch gar nicht so weit treiben. Deswegen haben wir es ja bei Artist-Fi auch so einfach wie möglich gemacht, damit man es auch versteht. Es gibt ja auch ein Tutorial bei YouTube, wo man sich das Schritt für Schritt alles angucken kann. Also man kann eigentlich gar nichts falsch machen. Soll ja auch kein Vorwurf sein. Es ist ja auch, ich glaube, wenn man sich auf die Seite des Musikers und der Musikerin stellt, gerade gestern ein sehr spannendes Telefonat auch gehabt, wo einfach sich auch Leute, die schon lange im Geschäft sind und das noch ganz anders kennen und jetzt mit diesem Digitalbereich befassen, weil sie es vorher nicht getan haben oder weil sie keinen Manager mehr haben, vorher aber einen hatten, weil es heute nicht mehr so angesagt ist, was weiß ich, dass das auch eine Menge Input ist, den man sich gar nicht, also wo man den Überblick verliert auch. Ja. Und das ist auch im Musikvertrieb so. Das ist dann eine Übungssache. Da bin ich dann auch mal gerne bereit, dass man das nach und nach macht und den Leuten das auch beibringt und erklärt. Dann kann man auch gerne ein paar Mal anrufen und irgendwann sitzt das dann auch. Ich bin niemandem böse, nur weil er einen Fehler ständig macht. Das passiert. Ja. Ich mache auch welche, also.
Ja, natürlich. Man lernt ja auch draus. Geil. Ja. Wenn du, eine Frage, die ich auch ständig bekomme, du bestimmt auch, ist das Thema Covers. Ja. Also wenn ich jetzt quasi ein Cover vorhabe, wann brauche ich Urheberrechtsanfragen beziehungsweise erledigt das der Digitalvertrieb für mich? Und wenn nicht, wie genau muss ich da vorgehen und wann ist überhaupt ein Cover und wann nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und eine, die auch gefühlt eine Million Antworten hat, die alle unterschiedlich sind. Ja. Und im Endeffekt ist man auch nicht schlauer als vorher. Ja. Ich erkläre es jetzt mal so, wie mir es beigebracht wurde oder wie ich es gelernt habe, auch, und das möchte ich dazu erwähnen, in Kontakt mit Majors Gespräche geführt habe, auch in der Rechtsberatung Gespräche geführt habe. Ist einfach so, du hast also 1:1 Cover, wir reden hier von dem Originalsong, der selbst nochmal nachgespielt wird. Das darf nicht der Originalsong selber sein als Instrumental, sondern es muss selbst im Studio oder so nochmal eingespielt worden sein in Eigeninterpretation. Da sind dann auch manchmal klitzekleine Abweichungen in Ordnung. Man muss halt klar und deutlich den Song heraushören. Mit demselben Text, das ist ein 1:1 Cover. Diese Lizenzen werden von Stores übernommen. Mhm. Weil gecovert werden an sich ist kein Verbot. Natürlich hat der Urheber immer das Recht, ein Cover zu verbieten. Jederzeit. In der Regel wird auch nicht strafrechtlich vorgegangen, sondern wenn irgendwas nicht passt, dann wird meistens der Vertrieb dann kontaktiert und wir klären das dann. So, und entweder gibt es irgendeinen Deal oder sonst irgendwas oder das Ding muss einfach runter. Ja. Das mal dazu. Kam allerdings bisher auch nur einmal vor. Da war es aber dann schon wieder eine ganz andere Baustelle.
Wow. Ganz kurz, einmal, in welchem Scope? Also wie viel?
In der ganzen Geschichte Artist-Fi kam es jetzt einmal vor. Wie viele Cover-Songs bereits
hast du schon hochgeladen?
Also sind schon noch weit über ein paar hundert auf jeden Fall, denke ich. Also ich habe kein genaues Ding da. Das, okay. Aber grundsätzlich wird bei Covern immer weggeguckt, weil die Majors fordern momentan ja auch viel das Covern auf.
Ja.
Covern sich ja gegenseitig untereinander auch massenhaft. Ob das einem gefällt oder nicht, muss man selbst wissen. Mein Geschmack ist es nicht zwingend, aber...
Kommt noch an, was dabei rauskommt. Wenn es originell ist, schon.
Ja, es gibt auch ganz interessante Versionen. Aber ich weiß nicht, vielleicht geht den Leuten noch die Ideen aus. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist allerdings auch ein lukratives Geschäft. Mhm. Weil diese ganzen Lizenzsachen, das ist momentan der Hype schlechthin. Ne? Also Verlage etc., das ist dann nochmal... da geht es gerade richtig ab. Deswegen hat es sicher auch schon mitbekommen oder hier Zuschauer haben das schon mitbekommen, dass auch große Stars ihre ganzen Rechte für viel Geld verkaufen, weil es sich momentan halt einfach lohnt. Ne?
Ja, und, Katalog.
Genau, der ganze Katalog wird verkauft und so weiter. Das ist halt ein Big Business. Und und beim Cover-Song halt, wie gesagt, wenn es dann zu Veränderungen kommt, dass der Text zum Beispiel geändert wird oder das Genre geändert wird, dann sind wir schon in einem Edit, also es wurde bearbeitet und hier sind dann grundsätzlich Lizenzen nötig, wo dann der Hauptverlag angefragt werden kann. Es gibt Vertriebe, Artist-Fi gehört leider nicht dazu, aber es gibt auch Vertriebe, die bieten an, die Lizenzen zu erwerben. Mhm. Allerdings haben wir selbst schon herausgefunden, dass das sehr Grauzonen sind, also da gibt es dann Unterschiede und da gab es wohl auch schon Probleme, deswegen da kann ich jetzt aber nichts zu sagen. Also ich würde grundsätzlich immer raten, den Hauptverlag anschreiben, den findet man auch über die Datenbanken der Verwertungsgesellschaften heraus. Man kann GEMA-Datenbank bei Google eingeben, weil den Link kenne ich jetzt gerade nicht auswendig. Mhm. Dann kommt man darauf, kann man die Daten eingeben und die kriegt die Connection etc. Und in der Regel klappt das auch. Also man muss Geduld haben dann.
Super.
Cool. Wichtig, vielleicht noch dazu zu erwähnen, wichtig ist immer grundsätzlich bei Cover-Songs, ist immer, dass die Originaltexter, die Originalkomponisten und der Hauptverlag gerade bei größeren Hits immer mit angegeben wird. Also niemals eigene Daten eingeben, weil das ist dann falsch. Weil dann, wenn man ein Cover hochlädt, sich trotzdem unsicher ist, dann hat man zumindest die Daten angegeben. Das bedeutet, der Originalkünstler oder der Originalverlag verdienen daran durch die GEMA oder Verwertungsgesellschaften und dann ist der Schaden auch nicht so groß, weil dann hat man das zumindest schon mal alles von der Eintragung in einem Musikvertrieb schon mal richtig gemacht. Ob das dann dem Urheber gefällt oder nicht, ist eine andere Sache.
Ja, aber ich meine, bei ich weiß nicht wie viel Millionen Songs.
Ist ja, 100.000 pro Tag sind wir aktuell weltweit, werden veröffentlicht. Das ist der aktuelle Stand zu diesem Zeitpunkt.
Deswegen ist das, glaube ich, relativ entspannt und es wird ja auch zum Teil gern gesehen nach wie vor. Genau. Außer bei The Formerly Artist Named Prince. Das ist ja auch schon wieder ein anderes Thema. Geil. In dem Kontext, wo wir schon bei Fragen sind, die quasi Artists gerne stellen, du hast ja auch einen Riesenkatalog an Fragen, den du regelmäßig bekommst. Gib mir doch mal gerne einen kleinen Umschwung von Fragen, die du immer wieder bekommst, die tatsächlich auch wirklich auf der Top-10-Liste so oder so sind. Muss ich alle 10 aufzählen, aber.
Ja. Die häufigste Frage, warum zum Teufel wird meine eigene Musik bei YouTube, warum kriege ich eine Urheberrechtsverletzung bei meiner eigenen Musik bei YouTube? Das ist tatsächlich der Klassiker, wo wir das Gott sei Dank bei Artist-Fi schon so gut geregelt haben, dass das so verständlich überkommt, dass die Frage weniger geworden ist, aber es ist tatsächlich immer noch einer der am häufigsten vorkommenden Fragen. soll ich auch die Antwort dazu geben?
Bitte,
oder?
Ja, voll gerne, klar.
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass dass wenn Musik an die sozialen Medien, dazu gehört auch YouTube, das gilt natürlich auch für die anderen wie TikTok, Facebook und Instagram, dass die gesetzlich verpflichtet sind, Inhalte ja zu prüfen, ob sie urheberrechtlich geschützt sind. Wenn Musik international eingetragen wird über einen Musikvertrieb, dann ist es ein geschütztes Werk. Es bekommt ja Codes wie die ISRC-Codes etc., damit es mal erkennbar ist und abrechenbar ist, zum Abrechnen bereit ist und weiter. Und Ja, YouTube ist da sehr fix drin. Die haben halt ein sehr fixes System schon und die markieren halt die Videos, die hochgeladen werden, in denen eben Songs vorkommen, die urheberrechtlich geschützt sind und weisen sie dann dem Verantwortlichen zu. Und das irritiert natürlich einige, weil es heißt immer Urheberrechtsverletzung. Und man ist ja der Urheber selber und denkt immer, what? Das kann nicht sein. Aber das weiß natürlich YouTube nicht, weil für YouTube ist jeder Uploader, jeder User einfach nur ein User. Ne? Die wissen nicht, dass man der Künstler selbst ist. Man kann sich natürlich einen offiziellen Künstlerkanal dann beantragen lassen bei seinem Musikvertrieb, sofern er das anbietet. Dann ist das schon ein bisschen einfacher. Aber grundsätzlich wird es dann halt zugewiesen. Der Vorteil daran ist natürlich, dass die Gelder, die dadurch eingespielt werden, zum Beispiel durch Werbung, die YouTube vor dem Video abspielt oder sowas, natürlich an den Musikvertrieb weitergeleitet werden von YouTube, also an den zuständigen Partner, und dann an den Künstler ausgezahlt wird. In der Abrechnung sieht man das nachher auch. Mhm. Dann hat einen Vorteil, sagen wir, ein großer YouTuber nimmt, klaut sich jetzt einfach den Song, ohne zu fragen, und packt den in sein fettes Video, hat 1 Million Klicks, dann kriegt er eben auch diese Meldung und dann hat er die freie Wahl zu entscheiden, ich schwärze das lieber, ich nenne das jetzt schwärzen, das, man kann ja die Musik bei YouTube so abdunkeln, dass man sie nicht mehr hört. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es noch geht, es ging jedenfalls mal. Oder er lässt es einfach zu, dass das Geld oder ein Teil des Geldes dann eben dem Urheber zugespielt wird und dass man schützt halt seine Musik dadurch. Und ja, das Ganze wird der sogenannte Claim genannt, wenn die Aktion durchgeführt wird, oder der gesamte Überbegriff ist YouTube Content ID.
Ja.
Nur, dass man das mal, wenn das artfrei gelesen wird, dann mal weiß, was jetzt, wo der Zusammenhang ist.
Absolut. Kann man das als Künstler auch kontrollieren über den Digitalvertrieb, wenn man sagt, ich soll gar nicht gesperrt werden, ich will da ständig Monetarisierung haben und das sollen so viele Leute nutzen, mich eingeschlossen, wie auch nur geht?
Ja, die Funktion kann bei uns beim Upload abgestellt werden. Genau. Man muss nur dann eben damit rechnen, dass eben das, die Musik ist bei YouTube dann eben frei. Ja. Genauso wie bei den anderen Plattformen dann auch, bei den Socials. Das ist sozusagen mittlerweile ein Verbund. Also gibt sicher Vertriebe, die das noch einzeln anklickbar haben, bei Artist-wise ist es Verbund. Das heißt, noch YouTube Content ID, das betrifft mittlerweile aber alle Social Media, die sind da alle mit drin. Und bei YouTube geht's halt, da kann man dann noch rumhantieren. Da lassen sich Videos auch einzeln von einem Claim entfernen, dass sie wieder frei verfügbar sind. Das bieten wir auch an. Allerdings dann immer nur, wenn die Monetarisierung bei einem Kanal von freigeschaltet ist. Also mindestens 1.000 Abonnenten, 4.000 Stunden und wie das alles so ist. Kann man sich ja dann auch noch nachlesen bei YouTube.
Genau, cool. Ja, geil. Und was ich auch miterlebt habe, ist so ein paar Wochen oder Monate her, da gab es ja einen riesen Influencer-Aufschrei, ne, dass jetzt gerade vor allem über die Social-Media-Kanäle ganz stark abgemahnt worden ist in Bezug auf Influencer, die Musik benutzt haben. Aber normalerweise kann man das auf Creator-Ebene, auf Creator-Account-Ebene oder konnte man das ungestraft. Allerdings gab es jetzt eine Abmahnwelle von einigen Anwälten und so weiter und so fort, die natürlich da auch ein bisschen Geld gesehen haben und gesagt haben, ihr lieben Influencer, ihr verdient aber mit euren, ihr seid keine klassischen Creator, wie die Plattform es eigentlich meint, ihr verdient damit, ihr habt einen kommerziellen Hintergrund. Und wenn ihr einen kommerziellen Hintergrund habt, dann seid ihr auch eigentlich ein Business-Account oder seid in diesem Sinne auch zu behandeln und nutzt in dem Fall auch Musik, um eure eigene Marke zu stärken und die euch nicht quasi freigegeben worden ist für diese Zwecke. Und deswegen gab es da einen riesen Aufschrei eben auch von ein paar Influencern, die dann gesagt haben, wir nutzen jetzt gar keine Musik mehr, weil wir gar keinen Plan haben, ob wir jetzt verklagt werden oder nicht. Und fangen dann an und haben auch angefangen, auch wirklich Musiker aufzurufen, lizenzfreie Musik für sie freizugeben, die sie dann auch wirklich nutzen können. So, genau. Wie würdest du dieses Thema sehen aus deiner Sicht?
Ja, das ist auch immer eine häufige Frage, die manchmal vorkommt mit diesen Business-Accounts, diesen Creator-Accounts. Ich muss zugeben, so ganz verstanden habe ich den Sinn auch noch nicht, weil eigentlich die Social Media Plattform drückt ja auch Geld ab. Und wenn jetzt eben mein großer Kanal Musikstücke nimmt, es ist ja auch gar nicht richtig wahr, dass zum Beispiel bei TikTok kann man ja gar kein Geld verdienen. Also bei TikTok kannst du zwar durch Werbeeinnahmen Geld verdienen, wenn du einen Werbepartner vorstellst. Das ist aber nicht wie bei YouTube so, wo du dann wirklich, wo Geld abgegriffen wird, weil du Klicks hast. Und den Hype selber, also na klar, dass Anwälte so eine Grauzone nutzen oder sagen dann, das ist halt jetzt so festgelegt, dann ist das so. Ich meine, die Socials interessiert es ja eigentlich überhaupt nicht. Denen ist ja eh wurscht, weil die haben ihre Pauschale und dann schmeißt sie das Geld da raus und fertig ist der Lack. Das sehen wir ja auch bei uns. Bei uns wird ja auch nicht da wird auch bei Facebook, also bei Meta zum Beispiel, wird auch grundsätzlich gar nicht pro Klick abgerechnet. Wir kriegen auch immer nur eine Summe und die teilt sich dann auf die Künstler. Das wird nicht, wenn jetzt der eine hier 1 Million Klicks hat und der andere hat nur 3, dann hat er genauso viel wie der andere, weil wir können es gar nicht einsortieren. Es geht gar nicht. Es ist eine Pauschale.
Eine monatliche Pauschale für alle Künstler, die.
Genau, für alle Künstler zahlen die, also das bewegt sie natürlich, also je nachdem, wie viele Klicks insgesamt sind im Monat. Okay. Aber es gibt keine direkte, also bei YouTube ja. Aha. Bei TikTok und bei Meta sind es Pauschalen, genau. Und da gibt es noch ein paar andere kleine Unternehmen, wo es Pauschalen sind. Da gibt es also keine direkte Abrechnung.
Das hat die GEMA durchgelassen.
Ja, die GEMA verdienen sie halt so oder so daran, weil die kriegt ja auch ihren Teil ab, ne? Die haben ja Deal mit denen. Und das
hat er lange gebraucht.
Okay, und das ist dann. Letztendlich wäre es theoretisch, das ist ja das Idiotische daran, theoretisch wäre es die Aufgabe des Musikvertriebs, das aufzuteilen. Es ist aber nicht möglich, weil die Daten nicht übersendet werden. Also die haben ja gar keine Statistikeinsicht.
Ja.
Ne? Und deswegen versuchen wir natürlich, das so zu machen, dass die am meisten Klicks haben, schon den größeren Anteil abzugeben. Aber am Endeffekt.
So eine Staffelung dann
am Schluss. Ja, ist es bei der Menge an Künstlern einfach nicht möglich. Nicht machbar. Aber es wird wohl an einer besseren Technik gearbeitet. Man kann es nur hoffen.
Okay.
Also es wird auch viel diskutiert, unter Vertrieben, untereinander, und das macht es schwierig. Also
ja, verstehe.
Könnte einfach
sein. Jetzt sind wir ganz, ganz tief ins Rabbit Hole eingestiegen. Aber war immer noch die erste Frage, wenn wir so wollen.
Ja, das stimmt. Aber du merkst, es ist eine sehr umfangreiche Frage, die dann eben auch viele Leute beschäftigt. Also um das noch mit anzuhängen, ist halt auch, es kommt auch immer häufig, also es ist eine ähnliche Frage, die dazu gehört, aber die kommt auch sehr oft, warum wird meine Musik auch immer bei TikTok gesperrt? Und viele machen den Fehler, dass sie Videos hochladen, die Musik schon enthält. Das ist bei TikTok nicht erlaubt. Bei TikTok muss immer die Mediathek genutzt werden. Und das wissen eben viele nicht.
Ja.
Und da gibt es auch keine Möglichkeit, über YouTube dazu einen Claim oder sonst irgendwas, sondern das wird dann einfach gesperrt. Feierabend, gute Nacht, kannst du nichts
machen. Ab dem Zeitpunkt, ab dem quasi eine Art ID, also ab dem der Song hochgeladen ist, und angemeldet wird.
Genau, okay. Man kann Glück haben, dass es dann vielleicht der Song abgeändert wurde. Also wenn man zum Beispiel live singt, viele machen ja dann Unplugged oder sonst irgendwas, dann ist das nicht der Fall, weil das ist eine Live-Aufnahme und die darf in dem Fall dann nicht gesperrt werden, weil es ja künstlerische Live-Aufnahme ist. Da gibt es ja auch wieder Sonderregeln. Aber wenn es eben exakt der gleiche Song ist, die exakt gleiche Datei, dann kommt es oft zur Sperrung.
Was mich das direkt auch gleich anschließend, woran es mich erinnert, ist an eine Strategie, wie man vor Veröffentlichung des kompletten Songs ein Teilsnippet des Songs hochlädt auf TikTok, auf den Socials, nur ausschließlich auf den Socials, um vorab dann quasi damit schon so ein bisschen auf die Kacke hauen zu können. Um Interesse aufzubauen, das ist meistens bei Musikern und Musikerinnen, die schon ein gewisses Level haben, schon ein gewisses Following, damit sie das Ganze ja so intriguing machen können. Ne? Damit sie es halt einfach Interesse wahrnehmen. Wie nimmst du das von Vertriebsseite wahr? Ist die Strategie, ist die cool? Begleitest du die auch? Hast du das schon öfter gehabt?
Also sicherlich verkehrt, ja. Also ich meine, dass man als Newcomer gerade, also wenn man nicht so bekannt ist, muss man ja immer Lösungen finden, wie man an mehr Reichweite kommt. Mhm. Da sind natürlich die Socials, gerade TikTok ist das A und O. Das ist momentan die Hype-Plattform schlechthin. Mhm. Und umso aktiver man eben auch ist, umso besser ist es. Und gerade TikTok zeigt, dass man nur durch kleine verschiedene Videos, völlig egal, eben auch wirklich viel Reichweite erlangen kann. Und deswegen würde ich auch grundsätzlich raten, rate ich Künstlern und Künstlerinnen auch, das zu machen. Mhm. Viele trauen sich ja noch nicht so wirklich auf TikTok, haben dann vielleicht einen Account und lupschen mal rein, aber dieses Aktivsein, da sind viele noch sehr scheu. Also das merke ich dann auch immer wieder. Wenn man dann darüber redet, über Taktiken und sowas, und dann fällt das Wort TikTok.
Okay.
Aber es geht mir selber auch so. Also unser Artisfire-Account hat, glaube ich, momentan ein Video.
Ja.
Man muss halt auch kreativ sein. Viele haben Angst, immer in diese Schiene des Albernen hineingelenkt zu werden, weil TikTok hat eben diesen Ruf, dass immer alles lustig sein muss. Was es aber nicht sein muss. Also
genug Beispiele. Und wie würdest du das wahrnehmen, wenn du Oder wie läuft es technisch ab, wenn du jetzt wirklich dann, wenn jetzt jemand sowas machen wollen würde? Einfach also nur über die Socials hochzuladen, das sind nur ein paar Klicks an sich. Der komplette Song wird dann, sollte dann der komplette Song hochgeladen haben oder werden, und dann bekommt er eine andere zuständige Kennung eigentlich, eine andere ESRC, als der tatsächlich hochgeladen wird, korrekt? Weil wenn er dieselbe ESRC hat oder hätte, dann wäre das ja eigentlich technisch falsch, korrekt?
Na, wenn du jetzt über die, wenn du selbst was hochlädst, kriegt er ja gar keine Kodierung oder so, also ESRC oder so, wenn du jetzt die Codes meinst.
Nee, was ich meine, ist tatsächlich, damit du, also auf Soundebene zum Beispiel auf TikTok, lädst du den Song schon über du legst den schon über die Digitalvertriebe hoch, damit du den Sound nutzen kannst. Und damit, dann geht es quasi nur um den Sound. Und nur auf die Socials. Und dann ist der Sound quasi schon veröffentlicht, aber auf den DSPs noch nicht, also auf Spotify, auf Apple. So noch nicht, aber auf den Socials ist er schon vorveröffentlicht, so zum Beispiel 2 Wochen vor Veröffentlichung. Und auf den DSPs kommt er dann aber eigentlich erst nach 2 Wochen, nachdem er quasi auf den Socials schon vorveröffentlicht worden ist, braucht aber, und das ist tatsächlich eine gängige Strategie, braucht aber eigentlich eine andere ESRC, damit das richtig genordet ist.
Also normal ist es so, wenn du jetzt Musik über den Vertrieb hochlädst, dann gelten die Socials ja im Grunde auch als Streamingdienst in dem Moment sozusagen. Also es ist erst verfügbar. Also es ist zwar alles schon in der Datenbank eingetragen bei den Stores, aber verfügbar ist natürlich alles immer erst ab dem Release-Tag. Das ist auch bei TikTok und so. Bei TikTok ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass wenn du vor dem Release schon anfängst, selbst Videos hochzuladen, dass die Sperrung schon stattfindet. Mhm. Was ja früher noch nicht der Fall war, mittlerweile immer mehr zu einem Problem wird. Weswegen viele diese Vorab-Videos gar nicht mehr machen können. Außer sie verändern den Sound so kreativ, dass er nicht als Original erkannt wird.
Und das ist der Unterschied. Genau, und die Kreativität, und deswegen frage ich dich auch, weil das ist, also das ist gängige Praxis, dass im Endeffekt, sie nehmen nur einen ganz kurzen Teil des Songs, und zwar in die Hook, und das ist dann quasi so ein anderer Song, dass es die Contenter, die eigentlich gar nicht rafft.
Genau, ja, also ich würde es nicht, also theoretisch, wenn man das jetzt veröffentlichen würde, dann wäre es richtig. Ja. Also würde man im normalen Vertriebsvorgang sagen, der Song, es gibt jetzt das Original und jemand macht jetzt eine ganz andere Nummer da draus und will die dann auch veröffentlichen, dann wäre es tatsächlich ja ein anderer Song, also es wäre eine Abwandlung des Songs, der dann auch eine eigene ESRC-Nummer hätte. Aber bei den Socials gilt das ja nicht als neuer Song, weil es ist einfach freie Kreativität. Der Künstler ist nachher frei, also er kann da selbst entscheiden, ob er diesen Song dann nochmal als neuen Song veröffentlichen will oder nicht. Das ist wie mit einer Live-Version, wie ich vorhin schon sagte, eine Live-Version, wenn du komplett live singst, wird es auch grundsätzlich nicht erkannt. Weil es ist ja eine Live-Version, aber es ist ja nur live von diesem Song. Es ist aber trotzdem das Original, aber du singst es halt einfach live.
Ja.
Also von daher würde ich das jetzt so nicht sehen dann. Also es wäre dann zwar der gleiche Song an sich, aber halt einfach abverändert. Die meisten machen das ja auch nicht bewusst, um jetzt die Erkennung zu umgehen, weil ich glaube, den meisten ist es gar nicht bewusst, dass das passiert. Erst wenn du wirklich am Markt schon aktiv bist und das oft gemacht hast und es erlebt hast, fängst du wahrscheinlich an zu tricksen, um die Probleme zu umgehen. Obwohl bei TikTok, muss man dazu sagen, Stand jetzt ist ja TikTok Music in Planung. Das wird ein eigenes Streamingdienst und da soll sich dann einiges verändern. Und aber in welcher Form und wie das dann sein wird, das wissen wir alles noch nicht. Also da wurden uns noch keine Informationen gegeben.
Absolut. Und dann wird vielleicht auch das Thema ein bisschen anders genutzt werden können. Kurz für die zuschauen und das vielleicht noch nicht ganz gerafft haben, was wir gerade besprochen haben, kann ja passieren. Es ist eigentlich, ich zeichne das eben mal kurz auf. Also die Idee ist eigentlich folgende. Wie gesagt, und das wird öfter auch vor allem bei den Major-Labels gemacht. Du hast quasi den Song und der hat eine gewisse Länge. Und du hast jetzt hier das VÖ-Datum, also das Veröffentlichungsdatum, und du möchtest 2 Wochen vorher in dem Zeitraum den Song auf den Socials richtig pushen und hast dann hier den Veröffentlichungszyklus, der dann beginnt insgesamt, ne, auf den DSPs wie Spotify, Apple Music und so weiter und so fort. So, was dann gemacht wird, ist folgendes. 2 Wochen vorher, die nehmen quasi nur ein Snippet dieses Songs, wo die Hook und vielleicht eigentlich hauptsächlich die Hook, weil es eine Hook-Strategie ist, und veröffentlicht das als eigenständigen Song mit einer eigenen ISRC. Laden das dann da hoch und der gilt, hat denselben Namen etc. pp. Er wird aber nur auf den Socials hochgeladen.
Ah, okay. Die Strategie kenne ich ehrlich gesagt noch gar
Genau.
Also kam mir A2 so noch nicht vor, ehrlich gesagt, aber gut.
There you go.
Ja, schön, das halt zu wissen, aber man erlernt immer dazu.
Genau, also wird nur bei den Socials hochgeladen und dann kannst du diesen Song mit diesem Namen 2 Wochen lang quasi spielen und der wird als eigenständiger Sound auch auf den Socials genutzt und wird populiert mit weiteren TikToks von Fans und Künstlern und sie können ihn entdecken. Dann den Song gibt es aber auf Spotify und so weiter noch nicht, aber er ist eigentlich nur auf den Socials veröffentlicht. Und dann wird er quasi hochgespielt und die Leute werden heiß drauf. Oh, wann gibt's den Song endlich? Und dann wird das komplette Ding mit nochmal einer eigenen ISRC, falsch geschrieben, nochmal komplett veröffentlicht. Und es eigentlich wird der Digitalvertrieb quasi verarscht, wenn du so willst. Und wird dann quasi komplett veröffentlicht und aber dann nicht mehr auf den Socials veröffentlicht, weil das Original auf den Socials soll ja dieses Momentum behalten. Es soll ja diesen Effekt weiter durchführen, wenn das Ding schon online ist. Das ist
aber die Strategie. Aber es kann wahrscheinlich sein, dass bei A2 nicht der Fall ist, weil das Problem ist, dass einige Vertriebe, da gehören wir auch dazu, das werden jetzt die Leute nicht so gerne hören wollen wahrscheinlich, dass gewisse Längen der Tracks von uns gar nicht zugelassen werden. Also sprich, wenn eine gewisse Länge nicht übertrumpft wird, kannst du bei uns gar nicht veröffentlichen, weil das die meisten Stores gar nicht wollen.
Ja.
Und mich hat das wahrscheinlich mit den ISRCs gerade etwas verwirrt. Deswegen.
Ja, 2:01 ist, glaube ich, irgendwie sowas, ne? Oder irgendwann war das so?
Also es gibt offiziell keine Richtlinie, die das vorschreibt bei Musik. Mhm. Wir wissen aber, dass ist das zu niedrig, dann kommt man ja schneller auch an Geld, weil der Song kürzer gespielt wird. Also wenn man zum Beispiel ein Album hochlädt, sagen wir, alle Songs haben nur 60 Sekunden oder weniger, dann schnippt der Song jedes Mal, also wird jeder Song neu angespielt und ab 30 Sekunden gibt es zum Beispiel bei Spotify immer Geld.
Ja.
Das ist ja auch das Prinzip der Fake-Roboter, immer ab der 30. Sekunde aussteigen.
Ja.
Somit ist Geld generiert worden. Und das Problem, also bei, es kann ja natürlich sein, dass es bei den, ich habe jetzt da keinen Erfahrungswert von dem, was du erklärt hast, weil es bei uns wahrscheinlich wegen dem Snippet einfach noch nicht vorgekommen ist. Weil die bei uns nicht hochmachbar
sind. Du kannst einfach einen längeren Track machen und die ganze Zeit die Hook im Loop spielen lassen. Und dann
das kann natürlich auch sein. Ich beobachte jetzt aber auch nicht, was die alles hochladen oder wie die
es dann klar haben. Ja, du musst ja alles durchhören.
Solange der Store nachher nicht meckert, ist das uns auch egal. Also dann können die Leute kreativ sein.
100.000 pro Tag, ne? Was haben wir gesagt? Ich habe vergessen.
Ja, 100.000 pro Tag sind das. Also das lässt sich gar nicht in irgendeiner Form dann korrigieren. Ach. Aber es ist ein spannendes Thema. Ja. Ich bin immer so ein bisschen, was ich manchmal als Tipp gebe, ist auch, also es gibt ja verschiedene Strategien, die finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Was ich auch manchmal mache, ist, dass man den Spannungsbogen vor einem Release, also gerade wenn man neu ist, den Spannungsbogen natürlich gerne auch mit ein bisschen musikalischen Eindrücken, dass man das immer macht. Ich berate manche immer, das hat auch schon funktioniert, dann eher auch die Entstehung eines Songs ein bisschen vorab mit ins Spiel zu bringen, ohne dass der Song vielleicht vorher schon ein bisschen verraten wird, sondern nur vielleicht kleine Annoncen davon. Ja. Ja. Weil was viele aber machen, ist, die wollen dann immer das volle Programm vorher machen, am besten gleich mit sämtlichen, und hier Geld habe ich ja so unter dem Motto, also es gibt sie tatsächlich noch, die Geld ab. Und ich denke mir immer, wenn man Newcomer ist und die Musik ist noch nicht offiziell draußen bei den Stores, dass man, wenn man nichts zu klicken hat, dann brauchst du vorher auch nicht, das sind so Sachen, weil manche wollen halt dann schon darauf hinweisen, dass man auf den Song klickt, geben dafür Geld aus, aber es ist ja noch gar nichts da. Und ich sehe das immer als nicht die perfekte Strategie, weil wenn du das einmal siehst als normaler User und klickst drauf und das kommt nichts oder es gibt noch gar nichts, dann bist du auch schon desinteressiert.
100%.
Gerade bei Newcomern, bei Ed Sheeran ist das vielleicht nicht das Problem.
Ja.
Aber bei Newcomern ist es vielleicht schon eher so ein bisschen. Und dann denke ich mir, die Strategie ab dem Release ist dann immer schon viel schlauer, weil man dann viel mehr raushauen kann. Aber das kann ja jeder machen, wie er will, und jeder hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also
perfekt zusammengefasst. Es ist so, wenn du das Ding in den Hype bekommst und die Leute drauf warten und wirklich auch, du hast eine Community, wo der Fanindex, also das in meiner Welt heißt das so, also wo die Leute wirklich halt einfach schon nah an dir dran sind und auch sich es lohnt zu warten oder der Hype des Songs so stark ist, dass ein Spannungsbogen entsteht und die Leute darauf wirklich warten, dann ist es was anderes. Und dann macht es Sinn. Das macht in meinen Augen erst auf einem gewissen Level Sinn, genauso wie du es gerade auch gesagt hast. Es sind also zwei Lager, zwei verschiedene Strategien. Es gibt da Leute, die sagen, ey, du solltest nur so arbeiten. Es gibt auch Agenturen, die das behaupten. Und es gibt Leute, die sagen, nee, lieber erst, wenn es schon da ist, weil da baust du quasi umsonst einen Willen auf, der in nicht wirklich in Wohlgefallen aufbaut. Im schlimmsten Fall hast du einen Song gepusht, der fast schon viral geht, was ich auch schon erlebt habe, also 1 Million, 2 Millionen Reichweite, und dann ist der Song nicht da. Und dann versuchst du, alle die Leute abzuholen, die dann schon vorher in den Kommentaren geschrieben haben, bitte, 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 wo ist der Song?
Ja.
Und die kriegst du alle nicht nochmal. Die Viralität nochmal zu holen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Es geht mit Geld, aber dann sind wir wieder beim Thema, was du vorher gemeint hast.
Ja, genau. Dann werden leider mit Geld immer die falschen Wege angenommen. Das ist dann auch immer nicht das Beste.
Und das ist das Thema, und aber zum Glück sind ja alle, die hier zugucken, bei Unlabel. Oder werden das noch? Mal sehen. Und was auch, also wir haben jetzt zwei wichtige, echt interessante Fragen irgendwie besprochen. Gibt es vielleicht noch eine dritte? Dann hätten wir das Thema abgerundet. Dann würde ich dich noch zwei andere Fragen gern fragen, wenn du noch Zeit hast.
Ich habe Zeit ohne Ende. Also das ist für mich das Problem. Eine dritte. Warte mal, was hatten wir denn jetzt überhaupt? Wir hatten das mit YouTube, ne? Wir hatten das jetzt mit TikTok. Ja. Und was kommt denn noch so als dritte immer rein? Jetzt hast du mich erwischt. Nicht vorbereitet.
Quatsch. Das ist ja alles nur ein offener Schnack.
Was kommt denn noch oft vor? Also was viel vorkommt, ist natürlich immer das Problem.
Kannst du mir eine Editorial-Playlist klar machen? Das kommt bestimmt oft, oder?
Ach, gar nicht mal so.
Nicht?
Also, muss ich ehrlich zugeben. Da musst du sagen, das hat bei vielen sich schon so eingeprägt, dass das gar nicht mehr so viel, also nicht mehr so einen hohen Wert hat. Also, das ist so mein Gefühl so ein bisschen, weil es auch nicht wirklich so ist. Man muss sich, also ich sehe das so, eine Playlist, in eine große Playlist kommen, das muss man sich verdienen. Und das schafft man auch, wenn man sich vorher gut vorbereitet hat.
Ja.
Und wenn man wächst. Und viele legen ihren Fokus immer, also die, die es noch tun, legen ihren Fokus viel zu viel auf die Playlisten und vergessen dabei den Algorithmus immer, der eigentlich das viel mächtigere Instrument ist, und den kannst du selber beeinflussen, legal auch beeinflussen, indem du einfach Power zeigst, Werbung machst, regelmäßig veröffentlichst, etc., etc. Und dann sieht man den Sprung auch. Das zeigt sich in den Statistiken klar und deutlich.
Ja.
Und man denkt immer, ah, im Release war da, das hören nur Oma und so. Aber diese Playlist zum Beispiel, die eben vom Algorithmus bestimmt wird, kann so eine mächtige Waffe sein. Da können manchmal hunderttausende Klicks entstehen, wenn man das richtig macht.
Ja.
Das unterschätzen sehr viele. Und übrigens, wenn man in der New Music Friday Deutschland im Mittelfeld ist, macht man gerade mal im Schnitt 80.000 Klicks.
Oh wow, echt?
Dann kann man Algorithmus theoretisch mehr machen als mit.
Krass, ja,
das denke ich nicht. Das ist also unsere Erfahrung, als unsere Künstler drin waren. Hm. Die Playlist ist ja seitdem auch nicht megamäßig gewachsen. Also, weil wenn ich mir denke, dass bei Spotify zum Beispiel dann alle, also 100 Playlisten hat, wenn man ja Spotify kennt, und auf der App ist es dann noch unübersichtlicher, finde ich persönlich. Soll jetzt keine Kritik an Spotify sein.
Alles gut. Spotify ist super.
Ich nutze Spotify auch auf dem Rechner, und da ist ja dann nochmal ein ganz anderer Abbildung. Aber wenn du halt 100 Playlisten hast, dann blickst du ja gar nicht mehr durch irgendwann, wo du eigentlich noch bist.
Ja.
Und über Änderungen wirst du ja auch nicht wirklich informiert. Also.
Ja. Ich habe eine coole Frage an dich. Falls du nicht eigentlich einen anderen Punkt im Kopf hattest, ich habe dich unterbrochen vorher.
Nee, ich war fertig.
Okay. Was macht einen guten Digitalvertrieb aus?
Boah, der Frage habe ich nicht gerechnet.
Ja, das ist
Was macht einen guten digitalen Musikvertrieb aus? Ich finde, an erster Stelle ist auf jeden Fall die Kommunikation mit beiden Seiten. Mhm. Natürlich vorweg, Musiker, Musikerin, das muss einfach stimmen, finde ich.
Ja.
Beide müssen das Gefühl haben, man wird verstanden.
Mhm.
Gerade in dem Fall Musiker, Musikerin müssen das Gefühl haben, da ist einer, der kümmert sich.
Mhm.
Ich kann anrufen, obwohl das jetzt auch jetzt nicht hier massenhaft passiert. E-Mail ist der größte Verkehr, aber einfach Kommunikation. Ich denke, das ist immer das Allerwichtigste. Nicht alleingelassen werden. Es ist wirklich so, das kann man hier auch gerne mal öffentlich sagen, es ist fast bei jedem zweiten Produkt, das hochgeladen wird, dass irgendwas bei irgendeinem Store nicht richtig läuft. Das ist nicht, also man kann es nicht vermeiden. Es sind hunderte Stores, die ja, es sind hunderte Stores, die beliefert werden und immer macht irgendeiner vielleicht einen kleinen Fehler. Also das ist normal. Das tut auch nicht weh und die meisten gucken nie auf Spotify und da läuft meistens eh alles richtig. Mhm. Aber es ist schon ein hoher Schnitt auf jeden Fall, ne? Und größere Probleme sind dann zum Beispiel die Künstlerprofile, dass das nicht richtig eingeordnet wird, sondern ein falsches Profil ist. Solche Sachen. Und da ist Kommunikation wichtig. Und ich glaube, also das ist so, dass mir manche erzählen, die zur Artist 2 kommen oder wechseln, dass sie dann irgendwo alleingelassen werden oder dass die Technik nicht da ist oder sonst irgendwas. Und dann sitzt man da bei einem völlig falschen Künstler drin. Heißt natürlich nicht, dass man deswegen die Klicks nicht kriegt, wenn der Song gehört wird. Manchmal ist auch ein Vorteil, wenn das Profil größer ist. Kann man auch so sehen, aber es ist keine, es, man kann sich damit nicht identifizieren. Weil wenn du auf ein Profil kommst, hast du den gleichen Namen, der macht Blasmusik und du bist Hip-Hopper, dann ist das ein bisschen komisch.
Okay, also alle Indie-Pop-Musiker nennt euch einfach Ed Sheeran. Fertig.
Genau, so zum Beispiel. Ja, wir wissen schon, was passiert, wenn man in einen großen Künstler reingeht. Da steht am nächsten Tag der Anwalt vor der Tür.
Oh, echt?
Das geht ganz schnell, ja. Das geht ganz schnell. Das ist schon passiert bei uns.
Nehmen alles zurück. Bitte schon den Marcel.
Nein, das geht natürlich auch nicht. Wir prüfen das natürlich. Also es ist nicht so, dass es nicht schon vorgekommen wäre, dass der eine oder andere mal versucht hat, Lady Gaga mit anzugeben. Wirklich? Da kann ich noch ganz kurz eine klitzekleine lustige Geschichte erzählen. Bitte. Die habe ich selber bei YouTube nicht erzählt. Wer bei Artist 2 ist oder Artist 2 genutzt hat, der weiß, es gibt diese Tutorials. Und wenn ich Beispiele zeige, die Tutorials sind ja von mir selbst. Ich nehme als Beispiel immer Lady Gaga. Und es ist tatsächlich dadurch entstanden, weil jemand mal versucht hat, Lady Gaga ins Lady Gaga-Profil zu kommen. Ja. So ein paar Jahre her. Ziemlich am Anfang, um Klicks abzugattern. Ja. Und das ist aber nicht der Grund, warum der Anwalt vor der Tür stand, weil das habe ich natürlich gemerkt. Das war ein anderer Künstler. Okay. Und seitdem nutze ich immer Lady Gaga. Und es freuen sich immer, wenn ein neues Tutorial kommt, wo ich was erkläre und es kommt wieder das Lady Gaga-Beispiel. Die Kommentare drunter und deine Videos sind immer schon gleich ganz klasse. Also das weiß immer gleich jeder, was gemeint ist.
Vom Kardinalsfeder zum Insider. Sehr, sehr gut. Das freut mich.
Ja, es geht natürlich nicht. Es kann natürlich sein, dass einer da korrekt ist, aber es wird dann geprüft vorher, ne? Es wird dann schon nachgefragt. Sonst ist das natürlich auch Quatsch.
Absolut, absolut. Ja. Sehr schön.
Ja, genau, also jedenfalls, um deine Frage zu beenden, also Kommunikation auf jeden Fall, dass man da ist für jemanden. Und das natürlich, also ich finde, bei Artist 2 muss man dazu sagen, es ist ja ein Musikvertrieb, der sich auch noch entwickelt. Wir sind ja jung, wir sind ja nur 2-3 Leute, wir nicht, andere sind schon ein ganzes Team, können natürlich weiter ausholen und wir versuchen das Beste natürlich da rauszuholen, entwickeln uns technisch auch weiter und ich finde, das muss man auch sehen können als Musiker, Musikerin und das, dann macht das auch Spaß, weil dann fühlt man sich auch so, oh, da bin ich dabei und ich war von Anfang an dabei und sowas, das nehmen viele auch ernst, also freuen sich dann auch dran, wenn so kleine Erfolge gefeiert werden oder so.
Ist ja auch eine Partnerschaft, darf man nicht vergessen.
Auf jeden Fall, ja, genau. Und ja, das sind so die Sachen, die ich auf jeden Fall am wichtigsten finde, oder? War das die Frage?
Ja, das war die Frage, ja. Was macht einen guten Musik für Digitalvertrieb aus? Ja.
Günstig, natürlich. Keine Frage. Ja.
Das All-You-Can-Eat-Buffet. Genau. Super. Ich habe tatsächlich 7 Fragen aufgeschrieben. Die sind, während wir gesprochen haben alle püff verschwunden, dank Apple-Notizen. Aber ich habe noch eine ganz coole, glaube ich, im Kopf, die ich dir gerne stellen würde, weil sie mir auch, weil sie einfach brennend interessiert. Und zwar, wie siehst du die Zukunft von Musikvertrieben? Wie siehst du, was siehst du ja in Zukunft da als Trend, als Möglichkeit, als möglicher Weg? Ist natürlich Glaskugel, aber was sagst du, wie wird sich das ganze Spiel verändern in Zukunft?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Und da gebe ich dir recht, das ist ja Glaskugel. Natürlich habe ich meine Meinung dazu. Das ist dann aber nur meine Meinung. Ob das dann so ist, weiß ich nicht. Man darf natürlich nicht vergessen, dass in Zukunft ja noch dieses KI-Spiel mit reinkommt, das ja vielen Künstlern schon Kopfschmerzen bereitet. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit sich das wirklich noch ausbreiten wird und wie viel nachher wirklich davon Musik erstellt wird, die vielleicht nur von KI erstellt wird, also das wirklich nicht mehr selbst produziert wird oder sowas. Ich denke, das wird ein ziemlich großes Thema in der Zukunft werden, obwohl meine persönliche Hoffnung ist, dass KI so ein bisschen wie 3D-Fernseher ist. Kurzer Hype, dann ist vorbei. aber das will ich jetzt mal nicht unterstreichen.
Ja.
Ich bin kein großer Freund. Es ist eine interessante Technik, aber ich bin kein großer Freund davon, weil ich finde, die Menschen verlieren immer mehr an ihre Eigenkontrolle dadurch, was wir allgemein durch Smartphones und Netzwerke schon haben. Und die Leute sollten eher mehr in der Gegenwart sein, damit sie sehen, was da draußen überhaupt los ist. Ansonsten denke ich, dass ein Thema, ich denke, das wird alle interessieren, natürlich immer präsent bleiben wird in der Musikbranche, und das ist die Bezahlung. Und wir kommen ja in einer Situation, wir haben es jetzt schon zwei, dreimal angesprochen, mit 100.000 Tracks pro Tag weltweit, die veröffentlicht werden. Das ist immens viel. Und auf 9,99 Euro gesehen im Monat ist das nicht verteilbar. Also die Frage ist, wie wird das in Zukunft sein? Das verdienen ja nicht nur Musiker, Musikerinnen selbst. Also wenn du jetzt als Solokünstler da stehst, dann bist du alleine, okay. Und wenn du das irgendwie alleine alles managen kannst, dann ist das vielleicht in irgendeiner Form noch machbar. Aber hast du einen Texter, eine Texterin, einen Komponisten, der das für dich geschrieben hat, trittst du auf, hast du Leute, hast du Manager, also es verdienen ja ganz viele Menschen daran. Alle wollen ihren Anteil haben. Und ich glaube, diese Rechnung geht ja jetzt schon nicht mehr auf. Mhm. Aber wie geht sie in der Zukunft auf? Wir wissen jetzt, das kann man ja auch schon verraten, weil es schon veröffentlicht wurde, Spotify die Preise erhöhen wird. Das hat Spotify bereits bekannt gegeben. In einigen Ländern schon passiert, in Deutschland wohl zum Jahreswechsel der Fall. Kann ich jetzt aber nicht unterstreichen oder so, aber ich weiß, es passiert. Die Frage ist nur, wie so ein Unternehmen die Gelder eben einteilt. Gibt es bald neue Unternehmen? Das ist etwas, was mich sehr interessiert, an Techniken und Unternehmen an Vorgängen zu arbeiten, die das vielleicht verbessern. Ich glaube aber im Endeffekt, dass es in die Richtung gehen wird, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder, und da kann man jetzt gerne drüber lachen, werden die Unternehmen fairer. Jetzt kannst du lachen. Nein.
Nee.
Oder der Musiker oder alle, die daran beteiligt sind, müssen weiter verzichten und haben dann eben zwei, drei weitere Jobs. Und eine Mitte zu finden, glaube ich, klappt nur, wenn du einen hast, der die Eier dazu hat, zu sagen, ich ziehe das jetzt voll durch.
Ja.
Das ist so vielleicht, also, ne, dieses ganze Lizenzzeug, diese ganzen Rechte etc., das ist, glaube ich, etwas, das ist ja jetzt schon sehr präsent, dass die Rechte gekauft werden. Ich denke, das wird auch weiter so bleiben. Und wir kommen ja dann auch noch in eine, das wird noch ein bisschen dauern jetzt, aber wir kommen irgendwann in Zukunft dann ja auch mal in die Situation, dass ja dann auch Musik lizenzfrei wird, weil die Künstler verstorben sind. Da gilt ja dann aktuell nach 75 Jahren, ist Musik frei verfügbar, was passiert dann?
Ja.
Ne? Das kommt ja auch noch auf uns zu. Ob wir das dann noch miterleben werden, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ich muss jetzt kurz rechnen, wie weit wir da schon sind.
Aber, welche Musik jetzt, du meinst, aber ja.
Ja, wenn man jetzt überlegt, die Klassiker aus den 60ern und sowas, das ist ja auch schon alles Musik, wir sind ja schon, man denkt ja immer 60er, das ist noch gar nicht so lange her, aber man vergisst immer, das ist ja schon 60 Jahre her.
Und da ist viel Musik passiert, ja.
Ja, und ich denke, es wird viel Diskussionen geben, viel dieses Verdienen, also vor allem diese Geldsache, glaube ich, wird sich sehr verändern.
Wird es Zeit für Technologien, die das gut abbilden können, ne? Auch so eine.
Ja, wir sind ja auch schon in eine, also ich finde, in einer Zeit, wo man KI hat, also die Sachen erfindet, die mitdenkt, die sich selbst weiterentwickelt, und mag das jetzt dahingestellt sein, ob das wie in unseren Filmen, die da seit Jahren zeigen, wo das hinführt, führen ja alle Filme in die gleiche Richtung.
Ja.
Ob das dann wirklich mal so eintrifft, keine Ahnung, ob das wirklich realistisch ist. Ne?
Es gibt aber kaum Filme, die Good Feeling-Filme gibt es keine. Also es gibt immer.
Nee, das meine ich ja eben. Filme. Also eigentlich kommt man bei der KI immer auf einen, das hat man ja auch schon selbst festgestellt. Google hat das ja mal getestet, dass man festgestellt hat, dass die KI am Ende immer nur auf ein Ergebnis kommt. Sie will eigentlich immer was Gutes und merkt dabei, der Mensch ist schlecht. Und der muss weg. Das zeigen unsere Filme ja auch immer irgendwie. Ob das wirklich realistisch ist, ist das eine andere Frage, weil der Mensch kann ja letztendlich den ganzen Strom abstellen und dann ist auch wieder Ruhe. Aber das ist jetzt wieder ein anderes
Thema. Andere Diskussion, Aber ich liebe diese Diskussion.
Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, war, dass in Zeiten, wo man mit KI arbeitet, mit so einer hochintelligenten Technik, stelle ich mir immer die Frage, warum sind Unternehmen wie die Stores, wie auch die GEMA, die man gerne als Kritikpunkt damit reinnehmen kann, nicht in der Lage, wirklich auf den Millimeter genau Streaming abzurechnen.
Ja.
Und dann einen fairen Preis zu ermitteln. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir sehen können, anhand der Statistiken, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, oder vielleicht sogar bereit, also auf der einen Seite bereit sind, mehr vielleicht für Streaming auszugeben, weil sie das einfach finden. und nicht mehr bereit sind, sich in irgendeiner Form illegal Musik zu besorgen, weil es einfach viel, also hier zum Beispiel, die Vinylplatte holt den Download auf. Wie bekloppt ist das denn?
Ja.
Ne? Also selbst die ist beliebter als der Download. Das zeigt ja, dass man den ganzen Datenmüll nicht mehr haben will. Und vielleicht sind wir in der Zeit gekommen, wo man sagen muss, okay, dann kostet das jetzt eben 30 Euro und keine 10 Euro mehr.
Ja.
Und denken erstmal, ne? Aber wir leben ja eh in der Zeit, wo alles teurer wird. Also vielleicht ist jetzt
das der richtige Moment. Das ist ein Punkt sowieso. Auf der anderen Seite wurde ja vor Spotify, also wenn man vergleicht, was vor Spotify sozusagen für Musik ausgegeben worden ist, tatsächlich weniger ausgegeben. Also insgesamt, wenn man jetzt den Geldbeutel des Otto-Normalbürgers so sieht in der westlichen Welt.
Genauso hast du die andere Seite auch. Du hast auch die andere Seite, dass immer viele sagen, sie verdienen ja eigentlich nichts daran. Aber es stimmt in dem Sinne eigentlich gar nicht. Heutzutage verdienen viel mehr Musiker und Musikerinnen an ihrer Musik. Problem ist halt, die Masse reicht nicht aus. Also der Musiker selber kann davon nicht leben. Aber von der Ausschüttung her hat es, glaube ich, verdreifacht oder verfünffacht sogar.
Und zu dem, Brücke, was in meiner Welt ist die Brücke Know-how.
Ja.
In meiner Welt ist die Brücke, wie kann ich mich richtig vermarkten? Weil zum Beispiel, wie war das in der Masterclass? In meiner eigenen, das muss ich nochmal sagen. Ich glaube, wenn du 400 monatliche Hörer hast bei Spotify, zählst du schon zu den Top 20%.
Das kann gut sein, ja. Ich habe da jetzt keine Statistiken, die
aber es gibt so eine. Und das ist erschreckend, aber auch auf der anderen Seite auch hoffnunggebend. Weil du dann plötzlich merkst, okay, es liegt einfach nur wahnsinnig viel Datenmüll auch auf Spotify, den keiner hört und keiner will.
Ja, und dasselbe, das Ding ist, dass die Sachen, die erfolgreich sind, und das ist so erstaunlich, mit Musik nichts zu tun haben.
Ja.
Und das ist das Krasse. Ich meine, die erfolgreichsten Sachen auf Spotify, ohne Witz, sind Naturgeräusche.
Das ist cool.
Naturgeräusche haben Millionen Klicks, teilweise Milliarden Klicks.
Ja.
Stimmt. Und das ist unglaublich, weil die Leute sich lieber ein Stück Wind reinziehen, als eben Wind of Change. Also.
Das ist cool. Finde ich super. Das Problem ist nur dabei, dass der Wind kein Branding hat.
Ja, aber seit Deutschland gibt es bei Spotify jetzt ja Naturgeräusche als eigene Rubrik. Vorher waren die ja sehr skeptisch. Mittlerweile kannst du es anklicken und kannst dir wirklich, meine Frau hört immer pausenlos Wahlgesänge.
Ist großartig.
Ne? Ja,
Millionen an The Big Klicks. Lebowski, an den Film, da wird gekifft in der Badewanne und Wahlgeräusche gehört. Warum nicht?
Genauso ist es mit, was mir auch immer wieder auffällt, dass darauf gehen auch sehr viele Künstler und Künstlerinnen mittlerweile darauf zurück, dass instrumentale Musik einfach ohne Gesang. Die Leute hören sich lieber instrumentale Musik an, selbst wenn es ein Hip-Hop-Song ist.
Ja.
Solange keiner singt, ist es geil. Sobald jemand anfängt zu singen, wird einem schlecht. Was nicht heißt, dass die Musiker schlecht sind, aber ich habe das Gefühl, dass es so ist. Also es ist geht viel in dieses Instrumental auf jeden Fall rein.
Die ganze Lo-Fi-Bewegung, das ganze Thema, ja, absolut, ja.
Ja. Und es bringt halt Klicks, das ist tatsächlich so. Es bringt Klicks, bringt Aufmerksamkeit und wird zugelassen. Also von daher, ja, vielleicht sollten wir alle das singen lassen. Das ist doch was für die Zukunft.
Genau, aber das Schöne ist, wir müssen ja nicht statistisch relevante Musik machen, sonst würden wir alle nur noch Lady Gaga sein.
Das ist
genau.
Ich kann auch hinzufügen, ich finde ganz wichtig an Musiker und Musikerinnen, macht immer das, was euch Spaß macht. Wenn ihr völlig egal, ob das instrumentale Musik ist, ob das Gesang ist, ob ihr Hip-Hop macht, völlig egal, sondern ihr müsst das machen, was euch Spaß macht, wie ihr euch identifiziert. Und mag sein, dass das eine oder andere einfach ist, aber wenn man sagt, ich mache jetzt Wahlgesänge oder mache nur noch instrumental, damit ich Geld kriege, oder nicht was an meiner Musik verdienen, ist das der falsche Weg. Weil man mag vielleicht sein, dass man nachher mehr Geld hat, aber wenn du wirklich Musiker oder Musikerin bist, bist du dann wirklich stolz auf das, was du machst, nur weil du Musik machst, um Geld zu kassieren? Du musst dir das erarbeiten, glaube ich. Also das klingt jetzt bescheuert, wie ich es gesagt habe. Also natürlich sollst du für deine Musik Geld verdienen, um Gottes Willen. Ne? Aber ich finde dann, dass diese Trickserei einfach irgendwie bringt keinen vorwärts.
Solange du kein Wind bist und solange du kein Wal bist.
Ja. Wale kriegen auch kein Geld dafür.
Die werden
von Japanern nur gejagt.
Was ist mit den Walen? Denkt an die Wale. Also es ist ein witziges, aber auch ein Schlusswort, was wirklich en point ist. Marcel, danke für diese Unterhaltung. Danke für die wirklich tiefen Einsichten. Richtig, richtig geiler Talk. Und wir werden sehen, wie das Feedback ist. Und im besten Fall können wir das sogar wiederholen. Ist eine geile Runde, macht mir mega Spaß.
Gerne.
Die Marcel und das, was er tut, noch tiefer nochmal beobachten möchten. Ich werde natürlich in den, wie sagt man, Shownotes alles Mögliche unten drinnen lassen, vor allem auch sein YouTube-Account, wo ihr die Lady Gaga-Stellen euch raussuchen könnt, ja. Wenn ihr da eintauchen wollt in diese Welt. Und checkt gerne aus, was Artistfy macht. Ein großartiger Digitalvertrieb und nicht umsonst bei Unlabel bei den meisten die Wahl Nummer 1 bei ihrem Digitalvertrieb. In diesem Sinne, Marcel, danke, dass du da warst und da bist und viel Spaß noch weiterhin.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Sehr gern.